Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco und deinem Moderator David Bortmann. Ab geht's.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch ein in die Lösungen der Green Economy. Und heute bin ich verabredet mit Nicolo Klaus. Nicolo Klaus ist einer der Gründer von der Climate Tech Talents. Und wir sprechen mal heute über ein Thema, über das wir schon eigentlich gar nicht bislang gesprochen haben, nämlich das Thema Fachkräfterekrutierung für die Green Economy. Hallo Nico.
Hi David, freut mich.
Sag doch mal ganz schnell in zwei Sätzen, was ihr macht, bevor wir in den Markt einsteigen.
Genau, wir sind eine Personalberatung, wie du schon richtig gesagt hast, für Unternehmen aus dem Bereich der Green Economy. Das heißt, wenn wir jetzt das Ganze mal auf Sektoren runterbrechen, dann das Thema erneuerbare Energien, Mobilität, Kreislaufwirtschaft, der Gebäudesektor ist auch spannend für uns und natürlich auch Climate Tech im spezifischsten Sinne, also auch Software-Companies, die sich in der Sphäre bewegen.
Jetzt habt ihr euch ja vor allen Dingen auf den Cleantech, Greentech, Climate Tech, wie auch immer man das nennen mag, jetzt auf diesen Sektor spezialisiert. Warum jetzt gerade in diesem Sektor?
Das war so ein bisschen ein ideologisches Thema auch von meiner Seite. Ich komme ursprünglich auch aus der klassischen Personalberatung, aber also das hat mir auch Spaß gemacht. Aber irgendwann fragt man sich natürlich schon bei manchen Firmen, die so dahinter steht, die man betreuen, ob das jetzt gesamtgesellschaftlich so die sinnvollste Geschichte ist. Und da hat sich das sozusagen für mich angeboten, da auch einfach mal die Branchen zu wechseln.
Dann lass uns doch mal in diese Branche mal so ein bisschen einsteigen, aus so einer Personalberatungsperspektive. Welche Unterschiede gibt es in dieser Branche zu anderen Branchen, die du auch schon kennengelernt hast?
Das kommt immer darauf an, auf welcher Ebene man das jetzt betrachtet. Wenn wir jetzt sozusagen uns wirklich mal die Makroebene ansehen, ist das eigentlich das gleiche Problem wie in allen anderen Branchen. Ja, also der Fachkräftemangel, der macht da sozusagen auch vor diesem Sektor eigentlich nicht Halt. Und genau, also so viele große Unterschiede gibt es da gar nicht, was die Problemstellung angeht.
Insgesamt, weil wir wahrscheinlich eine doch immer noch sehr gut laufende Wirtschaft haben, trotz immer mal wieder auch verkündeten Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, aber trotzdem haben wir ja überall, wo wir hinschauen, nach wie vor auch einen Fachkräftemangel. Wie kommt's?
Puh, das hat ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe. Also wenn wir uns jetzt mal die aktuelle Situation anschauen, ist es ja schon so, dass wir, wenn ich das jetzt richtig im Kopf hatte, die letzte Zahl, die ich gesehen habe, das waren circa 2 Millionen unbesetzte Stellen in Deutschland, sowohl im Blue-Collar als auch im White-Collar-Segment, also zusammengefasst. Und die Situation, die wird sich auch innerhalb der nächsten Jahre nochmal weiter verschärfen. Also auch da, wenn ich mir jetzt die Statistiken ansehe, wird es so sein, dass bis 2036 circa 13 Millionen Erwerbstätige in Rente gehen. Und das ist ein Gesamtanteil von 30% der aktuell erwerbstätigen Menschen. Und wenn man sich jetzt die andere Seite ansieht, wo klar ist, dass sozusagen nur circa 8 Millionen Menschen neu auf den Arbeitsmarkt kommen werden, dann wird sich sozusagen diese Gap, dieses Defizit nur noch mal vergrößern. Und das ist natürlich insbesondere für wachsende Branchen, wozu ich jetzt den ganzen Cleantech-Space einfach mal zählen würde, eine ganz besondere Herausforderung.
Also viele, die in Rente gehen werden. Gleichzeitig ist ja der Pool der Erwerbslosen, den wir hatten wir ja auch schon mal gehabt, vor vielen, vielen Jahren ja auch nicht sehr, sehr groß. Das heißt, woher kommen denn jetzt diese zusätzlichen Arbeitskräfte? Mal auf so einer Makroebene nochmal gesprochen.
Genau, ja, wichtig, was ich jetzt sage, das kommt nicht von mir, ja, sondern das ist, kann man auch nachlesen in der Fachkräftestrategie der Bundesregierung, wurde vom BMWK rausgegeben. Im Wesentlichen haben wir da zwei Cluster, die wir uns anschauen können. Ne? Das ist einmal das Thema inländische Potenziale, das ist, wie du schon kurz angeschnitten hast, einmal das Thema der Menschen, die gerade keiner erwerbstätigen Arbeit nachgehen, warum auch immer. Ja, dann haben wir dann auch natürlich das Thema der Gruppe der geflüchteten Menschen, die in Deutschland leider immer noch nicht so in den Arbeitsmarkt integriert wurden, wie man das vielleicht schon hätte sinnvoll machen können. Auch das Thema Menschen mit Behinderung spielt eine große Rolle. Auch das Thema Frauen tatsächlich. Also ich glaube, insgesamt ist es so, dass wir in Deutschland da europaweit schon sehr, sehr, oder im Vergleich sozusagen zu anderen europäischen Staaten sehr gut dastehen. Ich glaube, 75% der Frauen im erwerbsfähigen Alter gehen auch einer Arbeit nach. Allerdings auch nur in Anführungszeichen die Hälfte in einem Vollzeitarbeitsverhältnis. Ne? Und das sind alles Hebel, die wir bewegen können. Das sind alle Stellschrauben, an denen wir drehen können. Aber, und jetzt kommt eben das ganz große Aber, egal was wir in diesem Bereich machen, das wird das Problem nicht lösen. Also ohne ausländische Fachkräfte, ohne qualifizierte Zuwanderung werden wir dieses Thema Fachkräftemangel nicht lösen. Und auch da wurden Gott sei Dank jetzt ein paar Maßnahmen getroffen. Also es gibt auch ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz, da wurden die Hürden für ausländische Menschen sozusagen ein bisschen herabgesenkt, dass man leichter ein Anstellungsverhältnis findet, ja, dass man auch schneller den Daueraufenthaltstitel bekommen kann. Das sind alles ganz, ganz wichtige Stellschrauben, aber natürlich muss darüber hinaus noch viel mehr passieren.
Du hast ja zu Recht darauf hingewiesen, dass die Cleantech-Branche eine wachsende Branche ist. Welche Branchen sind denn in der Schrumpfung und von welchen dieser Branchen kann man denn am besten möglicherweise auch Talente für die Klimatechnologien und Green Technologies finden?
Das ist ganz unterschiedlich und es kommt immer sehr, sehr stark auf das Jobprofil, auf die Organisation an und auf einfach das spezifische Aufgabengebiet. Ne? Was jetzt natürlich sich besonders anbieten würde und was natürlich auch unser Anliegen ist, dass wir Menschen, die vielleicht vorher in Branchen gearbeitet haben, die vielleicht die Welt nicht unbedingt besser machen, sondern vielleicht eher schlechter dazu bewegen können, sozusagen sich in diesen Climate Tech Space ziehen zu lassen. Das bietet sich natürlich immer an. Und ansonsten ist es wirklich sehr, sehr individuell und organisationsabhängig, was da Sinn macht, welche Branchen man sich da noch ansehen kann.
Jetzt, weil ich das eingangs auch verstanden habe, und man muss ja Transparenz halber ja auch dazu sagen, wir selber von DWR Eco sind auch investiert. Das heißt, wir sind auch Partner in diesem Umfeld. Das kann ich jetzt auch nochmal ganz kurz dazu sagen, weil wir natürlich immer wieder auch erlebt haben, bei unseren Mandanten und Kunden, die stark wachsen, die natürlich immer wieder auch einen Personalbedarf haben, die uns auch gefragt haben, kennt ihr jemanden? Das haben wir natürlich immer mal wieder so links und rechts auch mal mitgeholfen zu vermitteln. Aber das wollten wir jetzt mal ein bisschen in eine professionelle Struktur auch überführen. Und deswegen arbeiten wir da dankenswerterweise auch zusammen. Nico, du kommst ja selber von einer größeren Personalberatungsfirma. Aber die Frage, auf die ich jetzt nochmal ganz kurz hinsteuern wollte, ist, die Climate Tech Talent ist jetzt vor allen Dingen in dem White-Collar-Bereich, also jetzt nicht im klassischen Sinne jetzt bei dem Factory Worker, bei der Facharbeitskraft angesiedelt.
Genau, das ist richtig. Ja, also wir konzentrieren uns da ganz, ganz stark auf das White-Collar-Segment. Das hat einfach so ein bisschen den Hintergrund, dass ich da auch einfach herkomme, ja, und mich in dem Bereich einfach besser auskenne. Und ich denke, für diese anderen Zielgruppen, also alles, was sozusagen das Blue-Color-Segment angeht, also handwerkliche Tätigkeiten oder produzierendes Gewerbe, also alles, was tatsächlich irgendwie mit körperlicher Tätigkeit verbunden ist, da gibt's, glaube ich, andere Player, und das muss man fairerweise so sagen, die das wahrscheinlich auch ein bisschen besser können.
Da kann man sicherlich auch einiges automatisieren. Ich habe mir das Thema jetzt auch mal für die folgenden Folgen auch mal vorgenommen. Also wie kann man tatsächlich auch auf dem, in dem Umfeld Handwerker und vor allen Dingen auch im Bereich der Industrieproduktion schnell und auch viele Menschen auch in diese Branche hinein bewegen. Deswegen wollen wir uns heute tatsächlich in diesem Gespräch eher auf die White-Collar-Tätigkeiten auch fokussieren. Wo siehst du denn hier insbesondere auch einen Bedarf an neuen Arbeitskräften?
Also ich wünschte, ich könnte es nur auf spezifische Bereiche runterbrechen, aber es ist tatsächlich so, dass wir das in allen Bereichen ganz stark sehen. Also natürlich gibt es bestimmte Unternehmen auch und bestimmte Branchen, die jetzt noch nicht ganz so stark mit dem Thema zu kämpfen haben, aber eben aufgrund der beschriebenen Entwicklung vorhin ist es so, dass sich eigentlich fast alle Organisationen damit auseinandersetzen müssen, sozusagen einen Mangel an Arbeitskräften sozusagen in den eigenen Reihen zu haben.
Und, also Sales, Engineering, also wirklich quer durch die Bank, alle Funktionsbereiche.
Ja, wie du meinst, ne? Also gerade die Themenbereiche IT und Engineering, die sind natürlich besonders stark betroffen, aber auch die anderen Practice Groups, die wir sozusagen bei uns angesiedelt haben, ne? Sei es das Thema Sales and Business Development, Marketing and Communications, aber auch ESG und Compliance, was jetzt natürlich auch durch die neuen regulatorischen Vorgaben nochmal relevanter wird, überall in diesen Themenbereichen sehen wir da Bedarf.
So, jetzt sind wir ja mit der Cleantech-Branche in einem wachsenden Umfeld nach wie vor. Deswegen wird wahrscheinlich der größte Zuwachs von Arbeitskräften ja nicht innerhalb der Branche dann da sein, sondern die Fluktuation wird möglicherweise auch relativ gering sein. Wobei über das Thema Retention sprechen wir vielleicht gleich nochmal gesondert. Vielleicht reden wir zunächst einmal über all die Arbeitskräfte, die einen Quereinstieg versuchen wollen in die Cleantech-Branche hinein. Also gibt es dort bestimmte Jobprofile, von denen du sagst, die eignen sich am allermeisten für die Cleantech-Branche?
Ja, also grundsätzlich muss man sich immer anschauen, wo ist denn Branchenerfahrung wirklich notwendig? Ja, das hast du natürlich insbesondere bei Leadership-Positionen. Also da geht es teilweise nicht anders, dass Menschen sich vorher mal irgendwie in dieser Sphäre bewegt haben müssen, schon mal gewisse Kontaktpunkte mit dem Thema haben. Also da wird man nicht drum rumkommen. Ja, aber gerade wenn wir uns das Fachkräftesegment anschauen, ne, gerade im Bereich IT, ja, gerade im Bereich Sales und Business Development, wobei es da schon wieder ein bisschen notwendiger werden könnte, dass man da Vorwissen hat. Aber diese, sage ich mal, sehr standardisierbaren Tätigkeiten, da ist das eigentlich gar nicht so wichtig, dass man da jetzt einen ganz spezifischen Branchenhintergrund hat. Ne? Deswegen plädieren wir eigentlich auch immer dafür, bei Klienten, die wir betreuen, möglichst viele Menschen aus anderen Branchen sozusagen in diese Organisation ziehen zu können.
Und profitiert die Cleantech-Branche auch davon, dass viele, ähnlich wie du jetzt ja auch den Einstieg da reingefunden hast, sagen, ich möchte eigentlich etwas dazu beitragen, dass diese Welt ein bisschen sich verbessert, also etwas für den Klimaschutz zu tun, etwas für die Umwelt zu tun. Sind das so Motivationen, die du auch bei den Bewerberinnen und Bewerbern auch feststellst?
Absolut. Also das ist jetzt auch sozusagen nicht erst seit gestern so, das ist mittlerweile ein ganz fester Bestandteil in der Vorstellung, wenn es jetzt um einen neuen Job geht, bei vielen Kandidatinnen und Kandidaten, dass gesagt wird, man muss irgendwas gesellschaftlich Sinnvolles machen. Wie genau das jetzt aussieht. Also die meisten Menschen müssen jetzt nicht in einer Firma arbeiten, die tatsächlich das Windrad aufstellt. Aber ich glaube, das Gefühl zu haben, dass man hier irgendwas dazu beiträgt, dass die Welt ein Stück besser wird und dass man sich den Problemen widmet, die wirklich sehr, sehr akut unseren Wohlstand und unsere Welt im Allgemeinen bedrohen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig bei vielen Leuten mittlerweile.
Ist das denn bei den Unternehmen und Organisationen, das sind ja jetzt nicht nur Unternehmen, ne, das können ja auch Verbände und NGOs und irgendwelche Umweltorganisationen sein, ist das für die dann gleichermaßen wichtig auch, dass quasi die Bewerberinnen und Bewerber dieses Stückchen mehr an Idealismus dann doch mitbringen?
Ja, also auch da kommt es wieder drauf an. Ja, wie gesagt, es gibt bestimmte Positionsprofile, wo das jetzt vielleicht nicht allzu wichtig ist, aber grundsätzlich klar. Ne, also gerade wenn wir jetzt über Unternehmen sprechen, die vielleicht noch nicht die finanzielle Kraft haben, wie das vielleicht in anderen Branchen der Fall ist. Ne, das haben wir gerade im Bereich der NGOs sehen wir das natürlich. Da ist es natürlich besonders wichtig, um die Leute überhaupt anzuziehen. Ja, das heißt, du brauchst Menschen, die da sozusagen, was ihre motivationale Ausrichtung angeht, für diese Themenbereiche brennen, damit man sie überhaupt für ihre Organisation gewinnen kann, wenn man sonst keine marktgerechten Bedingungen anbieten kann. Ja.
Wie wichtig spielen da starke Employer-Brands? Und vielleicht können wir da auch so einen gewissen Schwenker nochmal zu dem Thema Retention machen. Also im Prinzip die Maßnahme, die Arbeitgeber unternehmen können, um möglichst attraktiv auch zu bleiben für die existierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ja, also ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Faktoren. Also wir haben vorhin sozusagen die Makroebene behandelt und lass uns jetzt mal wirklich in die Unternehmen reinschauen, weil das ist tatsächlich ein wichtiger Treiber. Also dieses Thema Retention wird unfassbar wichtig, ja, weil auf der einen Seite, klar, müssen die Leute fürs Unternehmen gewonnen werden, aber je länger sie im Unternehmen bleiben, desto länger sind sie wertschöpfend tätig. Ich denke, das ist selbsterklärend, warum das sinnvoll und notwendig ist. Da ist es natürlich auch wieder sehr individuell. Ja? Also du als Unternehmen musst natürlich schauen, wie sieht dein aktueller Stamm an Mitarbeitenden aus? Was sind deren Bedürfnisse? Was möchten diese Menschen? Was brauchen diese Menschen? Ja, und das wird sich in der Regel decken mit dem, was andere Menschen in dieser Branche auch brauchen, um diese Menschen dann wiederum für sich begeistern zu können. Ja, also das Thema Employer Branding fängt ja nicht nur damit an, dass du eine schicke Website hast und eine tolle Karrierepage und so weiter und so fort, sondern das fängt im Unternehmen an, auf der Prozessebene. Ja, also wie sieht das Thema Kultur aus? Wie laufen Kommunikationswege? Wie werden Entscheidungen getroffen? Also auch Benefitstrukturen spielen da eine Rolle. Ne? Wie ist sozusagen generell die Kultur und die Art und Weise, wie gearbeitet wird? Ja? Das sind alles Sachen, die man sich anschauen muss. Und wie gesagt, das ist individuell, ja, was da sozusagen die sinnvollsten Maßnahmen sind, die getroffen werden können. Aber klar, ganz, ganz entscheidender Faktor.
Kannst du da so ein paar, obwohl es so individuell auch ist, trotzdem ein paar generelle Hinweise auch geben? Also was macht einen guten Arbeitgeber aus?
Also ich glaube, ein guter Arbeitgeber hört in erster Linie mal zu. Ja, also sozusagen, dass man sich nicht hinstellt und von sich aus Vorgaben macht, von denen man glaubt, dass sie richtig sind, weil sie im schlimmsten Fall vielleicht auch schon immer richtig waren oder richtig erschienen, sondern wirklich sich mal anzuschauen, mit welchen Leuten haben wir es hier in unserem Unternehmen zu tun, was machen wir eigentlich und was sind die Bedürfnisse meiner Belegschaft, ja, und das heißt nicht, dass man jeder Forderung zwangsläufig nachgeben muss. Also ich bin auch ein ganz, ganz großer Gegner davon, dass sobald es irgendeinen Aufschrei gibt, das Unternehmen alles an ihren bestehenden Strukturen ändern müssen. Also ob es jetzt das Thema Vier-Tage-Woche ist oder andere Dinge, die da jetzt diskutiert werden, das kann man alles machen. Man muss sich aber in erster Linie anschauen, ist das vereinbar mit dem, was das Unternehmen tatsächlich am Ende des Tages leistet? Ist das vereinbar mit den Zielen? Aber das, was möglich ist, ja, also beispielsweise Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten. Ja, das ist in den meisten Branchen, gerade im White-Collar-Bereich, ist das möglich. Ja, und das sollte eigentlich heutzutage kein Problem mehr darstellen. Und auch da sehen wir, das ist ein entscheidender Faktor für viele Kandidatinnen und Kandidaten, sich dann für oder gegen eine Organisation zu entscheiden. Ja, also der Flexibilitätsgrad, der am Ende dahinter steht. Ne? Und das sind so simple Sachen, die man, glaube ich, ganz einfach bei sich einführen kann, ohne dass am Ende die Produktivität darunter leidet.
Mal ganz kurz nochmal so ein Schenker zum Thema Remote-Arbeiten. Das ist ja jetzt wirklich auch kein spezifisches Themenfeld für die Cleantech-Branche. Trotzdem, was sind so deine Beobachtungen? Wir haben ja dann während der Corona-Zeit einen sehr starken, auch gezwungenen Schwenk Richtung Remote-Arbeiten gehabt. Dann wurde in der Zeit damals die These aufgestellt, wahrscheinlich kommt nie mehr irgendjemand ins Büro. Hat sich das inzwischen jetzt wieder so ein bisschen eingependelt? Sind irgendwelche Statistiken bekannt? Oder siehst du einen gewissen Trend auch, was vor allen Dingen auch White-Collar-Positionen anbelangt, wo das Thema jetzt hingeht? Also nur noch Remote? Hängt das von der Unternehmensgröße ab? Ist es vielleicht dann doch sehr unternehmensspezifisch, branchenspezifisch? Gibt es da so ein Muster, was du gerade erkennst?
Ja, also auch da wieder, ich glaube, das ist die klassische Beraterantwort, es kommt drauf an. Ja, aber grundsätzlich beobachten wir schon den Trend, dass es wieder eine Rückkehr zur Office-Kultur in Anführungszeichen gibt. Also ich glaube, gerade viele Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger in Unternehmen entscheiden sich dafür, die Menschen wieder zurück ins Office zu lotsen. Ja, da gibt es jetzt verschiedene Strategien. Es gibt Unternehmen, die da einfach ganz klare Vorgaben machen. Ja, es gibt jetzt wieder 3 Pflichtpräsenztage in Anführungszeichen. Ne? Dann gibt es Unternehmen und Organisationen, die setzen da sehr stark auf Freiwilligkeit und versuchen einfach die Arbeitsplätze attraktiver zu gestalten, wovon ich ein großer Freund bin. Und insgesamt ist so mein Gefühl, gerade wenn man sich jetzt so in dieser ganzen LinkedIn-Bubble bewegt, dass das jetzt fast schon zu so einer Art Bürgerkrieg ausartet. Ja, also es gibt tatsächlich Menschen, die ganz stark dafür plädieren, jetzt nur noch im Homeoffice zu arbeiten und der Produktivitätsgewinn kann man im Office nicht haben und so weiter und so fort. Dann gibt es die andere Seite, die ganz stark dafür plädiert, dass man zu Hause nicht arbeiten kann. Und ich finde das alles ein bisschen albern, wenn ich ehrlich bin. Ja, weil ich glaube, am Ende des Tages macht es ja immer die Mischung. Und vor allem muss man sich ja anschauen, für sich als Individuum, ja, was macht für mich Sinn? Also der Familienvater oder die Mutter von 2, 3 Kindern, die wird zu Hause vielleicht jetzt nicht besonders produktiv arbeiten, wenn da ganz viel los ist und ganz viel Lautstärke ist. Ja, diese Leute wollen vielleicht auch einfach ins Büro und sagen, hey, ich fühle mich hier wohler, ich kann mich hier konzentrieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Thema, wenn man jetzt vielleicht alleine wohnt und vielleicht ein bisschen introvertierter ist, dann kann man zu Hause vielleicht auch einfach besser arbeiten. Und ich würde mir wünschen, dass wir da so ein bisschen diese Dogmen einfach mal ablehnen. Es gibt nur das eine oder das andere. Am Ende des Tages macht es die Mischung und sozusagen das Individuum dahinter.
Mhm. Dann lass uns doch jetzt einfach mal, vielleicht mal zweimal so eine Customer Journey durchgehen. Und zwar einmal aus der Perspektive von Unternehmern und Unternehmern. Hier hören ja auch viele zu, die sicherlich mal überlegen auch, macht das vielleicht möglicherweise auch Sinn, professionelle Unterstützung reinzuholen, wenn es darum geht, die richtigen Leute für das eigene Unternehmen zu finden. Und dann danach gehen wir vielleicht nochmal so ein bisschen diese Customer Journey durch aus der Perspektive einer Bewerberin und eines Bewerbers. Fangen wir doch vielleicht einfach mal an, also mit der suchenden Seite. Wie schaut denn so ein klassischer Prozess aus?
Ich würde jetzt mal das Beispiel von der Executive Search nehmen. Ja. Also wirklich, wir suchen jetzt für eine Leadership-Position. Da geht es natürlich erstmal damit los, dass wir uns anschauen, welche Organisation steht eigentlich dahinter. Ja. Also was macht das Unternehmen? Wie sieht das Branchenumfeld und das Marktumfeld aktuell aus? Und was sind die Ziele des Unternehmens? Und welche Vakanz ist am Ende des Tages da eigentlich frei? Ja. Und anhand dieser Daten können wir natürlich dann ein Anforderungsprofil erstellen. Ja. Also was muss eine Personen mitbringen, die diese Position dann später ausfüllen soll? Welche Eignungsmerkmale können wir daraus ableiten? Und dann wird so eine Candidate-Persona, sagt man, erstellt. Ja, und dann machen wir uns natürlich auf die Suche. Und ich glaube, da sind wir natürlich...
Also wie so eine Art Idealbewerber, Bewerberin.
Genau, ja. Also man hat dann sozusagen ein fiktives Modell, eine oder sozusagen eine fiktive Person, die man erstellt, die perfekt wie zugeschnitten auf diese Position wäre. Kleiner Spoiler, es passiert äußerst selten, dass man so eine Person dann auch tatsächlich findet. Aber natürlich muss sozusagen diese Person möglichst nah an dieses Idealbild rankommen. Ja, und ich glaube, da ist jetzt unsere besondere Stärke innerhalb dieser Branche, dass wir natürlich mit dem Netzwerk, was wir haben, relativ schnell identifizieren können, welche Personen dann für solche Vakanzen geeignet sind. Und dann geht das Thema Eignungsdiagnostik los. Ne? Das ist jetzt, ich glaube, da kann man nochmal einen eigenen Podcast draus machen, aber im Wesentlichen geht es dann darum, dass man die Ausprägung der Eignungsmerkmale dieser Person für die Vakanz sich sozusagen anschaut, das Ganze vergleicht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ob das Interviews sind, ob das verschiedene Assessment Center nochmal sind, durch Verhaltensbeobachtung oder ähnliches. Ja. Und dann wird der Prozess dahinter begleitet. Ne? Man sitzt in Interviews dabei, begleitet dann nochmal die Verhandlungen und unterstützt dann natürlich auch nochmal beim Onboarding. Ja, weil das sind ja Positionen, die jetzt in der Regel keinen standardisierbaren Prozess haben, wo jetzt auch sozusagen auch die Aufgaben nicht unbedingt generisch sind und sozusagen das ganze Thema jetzt nicht an Unterkomplexität leidet. Das heißt, auch da sind wir dann in der Regel nochmal so die ersten 6 Monate mit dabei und begleiten sowohl unsere Klienten als auch die Kandidatinnen und Kandidaten und schauen, dass da alles passt, in Anführungszeichen.
Gibt es denn da nochmal Unterschiede dann zwischen dem C-Level-Search und dann tatsächlich die Suche nach Professionals, also den Experten in der Organisation?
Ja, absolut. Also natürlich können sich solche Prozesse auch ähneln, aber, und das ist jetzt auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, gerade bei generischen Positionen, ja, ob das jetzt Sales und Business Development ist, ob das IT ist, ja, wenn das eben sehr standardisierbare Aufgabenfelder sind, ja, und auch die Unternehmen da eine gewisse Schlagzahl an Einstellungen haben, dann sind die Prozesse dahinter in der Regel schon sehr, sehr gut standardisiert. Ja. Also das muss man tatsächlich auch so sagen. Also klar, es gibt auch Ausnahmen. Aber wenn das der Fall ist, dann reicht sozusagen auch, dann reichen die ersten Schritte dahinter. Ja, also auch da schauen wir uns an, ne, was ist das Unternehmen, wo wollen sie hin? Wir finden die geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten, machen die Vorqualifikation, übergeben dann aber an unsere Klienten, weil sozusagen dann der Mehrwert, den wir da stiften könnten, in der Regel dann auch aufhört, ja, wenn da eben schon alles sehr, sehr ausgeprägt ist. Aber wie gesagt, das kommt drauf an, das muss man sich ansehen, aber das sind so 2 Möglichkeiten, die man hat.
Die Climate Tech Talent ist ja jetzt eine Personalberatung, die sich ja ganz klar jetzt diesem Cleantech, Climate Tech Sektor verschrieben hat und damit natürlich auch eine Industrieexpertise mitbringt, die entsprechenden Netzwerke auch mitbringt. Das ist natürlich auch sehr stark auch geprägt durch das, was du auch als Personalberater mitbringst, das Branchenumfeld, was ja auch durch uns und andere ja auch mit zur Verfügung gestellt wird. Aber ist trotz dieser sehr starken, Netzwerk und Know-how gebundenen Branchenexpertise, die halt dann da ist, dann doch noch die Möglichkeit, auch gewisse Dinge auch einfach wirklich zu digitalisieren, zu automatisieren, möglicherweise auch über KI gewisse Prozesse auch zu vereinfachen?
Du meinst im Prozess der Personalgewinnung selber?
Zum Beispiel, also das kann ja vielleicht auch bei der Erstellung eines Profils auch sein, dass man die KI sie einfach erstellen lässt. Oder bei der Suche auch? Oder ist das dann doch nicht so einfach, hier entsprechende Tools mit einzusetzen?
Auch da kommt es wieder ganz stark drauf an. Ja. Also ich glaube, die Use Cases von KI im Recruiting, die sind relativ weitläufig und ich glaube, da wird innerhalb der nächsten 10 Jahre auch nochmal sehr, sehr viel passieren, was auch unseren Job natürlich nochmal ein bisschen leichter machen wird. Also kurzum, ja, es gibt diese Anwendungsbeispiele. Ich glaube, dass insgesamt der ganze Bereich Personalgewinnung und Recruiting gegenüber anderen Unternehmensbereichen, was den Einsatz von Technologie angeht, nochmal sehr, sehr stark hinterherhängt. Ja, also das muss man sagen. Ich glaube, da gibt es auch Nachholbedarf, ja, sowohl in Agenturen und Beratungen als auch in den Unternehmen selber. Genau, ja, also wie gesagt, man kann vieles machen, es wird auch noch viel passieren, um sozusagen da auch nochmal ein paar Effizienzsteigerungen zu haben, gerade was so die Kommunikation, die Vorauswahl angeht und auch die Interaktion innerhalb des Bewerbungsprozesses. Ne? Das, da wird, glaube ich, schon nochmal viel passieren, damit am Ende des Tages bei den verantwortlichen Menschen Kapazitäten frei werden, um sich dann wirklich qualitativ nochmal mit den Kandidatinnen und Kandidaten besser auseinandersetzen zu können.
Jetzt haben wir uns ja, Nico, die klassische, sagen wir mal, Journey aus der Unternehmensperspektive angeschaut. Wie schaut denn diese Reise durch den Bewerbungsprozess für Bewerberinnen und Bewerber aus?
Also im Grunde finden wir die Leute ja entweder über unser Netzwerk oder auch über ganz gängige Portale. Und dann findet in irgendeiner Form ein Erstkontakt statt. Ne? Also sei es jetzt über...
Aber wo würde ich mich jetzt beispielsweise als Bewerber am besten präsentieren, wenn du sagst, die gängige, also das ist LinkedIn dann, oder gibt es da noch andere?
Ja, auf jeden Fall LinkedIn. Ne? Also klar, Xing funktioniert in Teilen auch, aber ich glaube, LinkedIn ist ja schon ganz klar auf dem Vormarsch. Und wenn man da ein gepflegtes Profil hat, dann ist das natürlich für die eigene Karriereplanung und für die eigene Attraktivität einfach, ja... Also unfassbar wertvoll, ja, weil man sich einfach sichtbar machen kann. Und genau, ja, dann findet sozusagen die erste Kontaktaufnahme statt und dann wird in erster Linie erstmal ein Gespräch geführt, ja, darüber, welche Rahmenbedingungen jetzt eine Position, die wir da vielleicht im Kopf haben, für die Person beinhaltet. Ne? Dann wird abgeglichen, wie die aktuelle Situation der Kandidatin oder des Kandidaten dahinter aussieht und dann wird gemeinsam beurteilt, ob das am Ende des Tages passen könnte oder nicht. Ja, und wenn wir uns da einig sind, dann geht es da dann schon in die nächsten Interviewphasen und in die Vorqualifikation bei uns, weil natürlich ist es so, dass wir in erster Linie die Pflicht oder die Aufgabe haben, die Position bei unseren Klienten zu besetzen. Aber natürlich haben wir auch eine gewisse Verpflichtung gegenüber unseren Kandidaten und Kandidaten. Das heißt, auch da müssen wir erstmal rausfinden, wie sind denn sozusagen die eigenen Lebensumstände? Ja, worauf wird Wert gelegt? Was sind Prioritäten? Was steht vielleicht auch noch an in der Karriereplanung? Wo möchte man hin? Das sind ja alles Themen, die wir erstmal rausarbeiten müssen. Und wenn wir alle diese Infos haben und dann auch wieder gemeinsam mit unseren Kandidaten und Kandidaten zu dem Schluss kommt, dass eine gewisse Vakanz da in Frage kommen kann, erst dann starten wir den gemeinsamen Prozess, ja, wie auch immer der dann aussieht. Ja, wie gesagt, das ist dann abhängig von der Organisation, die dahinter steht.
Jetzt wird wahrscheinlich jetzt auch nicht jedes Unternehmen eine Personalberatung brauchen. Wie würdest du das denn umschreiben? Also wer sind denn so diese klassischen oder in welchen klassischen Situationen nutzt man eine Personalberatung, um die entsprechenden Menschen für die eigene Organisation zu gewinnen?
Ganz viele weite Felder, ja, die man da haben kann. Ganz viele unterschiedliche Fälle. Grundsätzlich beobachten wir das sehr, sehr häufig natürlich bei Unternehmen, die jetzt eine Wachstumsfinanzierung beispielsweise bekommen haben und dann in einer Scale-up-Phase landen, ja, weil es wird immer Belastungsspitzen im Recruiting geben, gerade jetzt, was so die Fachkräfteposition angeht. Es wird immer Unternehmen geben, die Probleme haben, eigene Prozesse richtig an die aktuellen Marktbedingungen zu adaptieren. Also auch da, wenn man da externe Expertise sich einfach mal ins Haus holen möchte, um zu schauen, okay, arbeiten wir hier sozusagen im HR-Bereich State of the Art, sage ich mal. Ne? Das sind alles so Themen, wo man natürlich dadurch, dass man als Personalberatung, gerade als spezialisierte Personalberatung, ob das jetzt im Climate Tech Space ist, ob das im Bereich Telekommunikation, Logistik, Consumer, das ist völlig egal, ja, aber wenn man mit diesen Leuten spricht, ja, die haben unfassbar viele Best Practices, ja, also wir haben so viele Fälle gesehen und da kann man auf jeden Fall sich nochmal die eine oder andere, ja, interessante Strategie dann auch mal mit abschauen in der Zusammenarbeit. Und ich glaube aber, was der wichtigste Anwendungsfall ist, und das ist eigentlich egal, ob man da als Startup steht, als Scale-up, als Mittelständler, als Konzern, Executive- und Leadership-Position. Ja, weil, wie gesagt, das sind in der Regel Positionen, die nicht generisch sind, die eine gewisse Komplexität mit sich bringen und wo vor allem aber auch Kandidatinnen und Kandidaten unbedingt nochmal den persönlichen Kontakt wünschen. Ja, und vielleicht nicht nur mit einer Person, die auf der anderen Seite sitzt, innerhalb des Unternehmens, wo man sich dann bewirbt oder das einen angesprochen hat, sondern wo vielleicht auch nochmal ein externer Mediator dazwischen steht, ne? Und diese kleinen Wogen, die da manchmal in der Kommunikation entstehen, auch mal glätten kann, ja? Wo man einfach vielleicht dann nochmal als Sparringspartner für beide Parteien agieren kann. Also das ist mit so der häufigste Anwendungsfall, den wir da haben.
Mhm. Und wie würdest du jetzt den Mehrwert einer Personalberatung wie die Climate Tech Talents zusammenfassen?
Auch da würde ich mir unterschiedliche Ebenen anschauen. Grundsätzlich ist es natürlich das Handwerk in Anführungszeichen und die Methodik dahinter, ne? Weil dadurch, dass wir im Prinzip ja den ganzen Tag, also wir beschäftigen uns nur mal ausschließlich mit diesen Themen, sei es Talent Attraction, Talent Acquisition, Talent Retention, also alles, was sich rund um das Thema, wie gewinne ich Leute für mein Unternehmen und wie halte ich sie im Unternehmen, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Ja, und das ist natürlich etwas, was wir dann widerspiegeln können, ja, weil wir einfach das Feedback vom Markt haben und sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also man erspart sich da manchmal einfach eine Menge Aufwand, ja, und muss dann nicht in diese Try-and-Error-Phasen gehen. Darüber hinaus, und ich glaube, das ist so, dass das größte Asset, was wir haben, ist einfach der Zugang zum Markt, ja, und auch da möchte ich gar nicht wieder uns in den Vordergrund stellen, sondern das gilt für alle spezialisierten Personalberatungen. Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer mit Kandidatinnen und Kandidaten in einer spezifischen Branche sprechen, die haben ein unfassbar großes Netzwerk und die wissen genau, wer aktuell für eine Vakanz in Frage kommen könnte. Ne? Ob dann sozusagen die Person dann noch immer frei ist oder nicht, sei jetzt auch nochmal was anderes. Ne? Aber grundsätzlich wissen diese Leute in der Regel immer, wer da eigentlich gebraucht wird, ja. Und in der Regel wird es dann auch geschafft, diese Position dann passgenau zu besetzen. Und auch da spart man sich dann vielleicht das eine oder andere Fehlhiring, ne? Weil wenn wir da auf dieser Ebene, deswegen ist so ein Prozess ja sozusagen auch so ein bisschen komplexer. Deswegen gibt es da eine individualisierte Eignungsdiagnostik dahinter, ja. Weil wenn das da zu einer Fehlbesetzung kommt, dann wird das in der Regel schon nochmal richtig teuer. Ja? Und ich glaube, das sind Fehler, die man einfach vermeidet, wenn man sich da professionelle Hilfe mit ins Haus holt.
Mhm. Also wenn ich zusammenfasse, ist einfach schlussendlich dann doch eine Kosteneinsparung, die man da, auf die man da zusteuert, wenn man es wirklich in professionelle Hände legt, weil einfach Time to Hire verkürzt wird. Die Positionen werden einfach richtig besetzt. Zumindest sind die Erfolgsaussichten sehr viel höher, als wenn man es jetzt möglicherweise alleine versuchen würde zu machen. Und damit verringert man auch schlussendlich dann auch die Fluktuation innerhalb der eigenen Organisation. Vielleicht nochmal kurz als letztes Thema. Wie arbeitet ihr denn auf der Business-Seite mit den Kunden zusammen? Also ist es jetzt allein provisionsbasiert? Gibt es eine Art Retainer? Oder wie schaut das Bezahlmodell aus?
Ja, ich glaube, auch da unterscheiden wir uns nochmal ein bisschen von unseren Marktbegleitern. Was üblich ist in der Personalberatung und werden Personalverantwortliche oder auch Menschen in Führungspositionen, die schon mal damit zu tun hatten, kennen, dass sich das Honorar dann beispielsweise am Jahresbruttogehalt der Kandidatinnen und Kandidaten bemisst. Ja, also es ist dann ein prozentualer Anteil, der vereinbart wird. Und das wird dann sozusagen erfolgsbasiert in Rechnung gestellt. Ja, das ist dann eigentlich keine wirkliche Beratung, sondern das ist dann eine Vermittlung, eine Maklertätigkeit. Ja, sowas machen wir jetzt nicht, ja, ne, weil ich glaube, das führt auch immer mal zu einem Interessenskonflikt. Ist ja auch logisch, ne, wenn sozusagen für eine Position.
Wenn man schnell jemand vermittelt, der sich vielleicht gar nicht eignet, dann, ja.
Genau, ja, oder sozusagen könnte mir ja unterstellt werden, wenn da zwei geeignete Personen sozusagen für eine Position in Frage kommen und ich spreche mich für diejenige Person aus, klar, die zufällig das höhere Gehalt haben möchte, dann könnte man mir immer ein gewisses Eigeninteresse unterstellen. Und auf der anderen Seite können wir natürlich auch nicht offen und ehrlich über die Gehaltsvorstellung von Kandidatinnen und Kandidaten sprechen. Auch da ist ein interessanter Hintergrund vielleicht, ne? Und das beobachte ich tatsächlich auch in Gesprächen mit Frauen sehr häufig, ja. Also für die gleiche Position spreche ich mit einem Mann, und das ist jetzt gar keine Wertung, der mag dann vielleicht geeignet sein für die Position, aber hat vielleicht das eine oder andere Defizit und geht mit einer Gehaltsvorstellung rein, wo man sich sagt, okay, das könnte jetzt vielleicht doch ein bisschen kritisch werden, und dann sitzt direkt im nächsten Interview, sitzt mir eine Frau gegenüber, top qualifiziert, perfekter Hintergrund, ausgezeichnete Soft Skills, also alles, was sozusagen wie gemalt für diese Stelle ist, und hat wesentlich geringere Gehaltsvorstellungen. Ja, und die sind dann vielleicht auch allgemein nicht wirklich marktgerecht. Und auch da ist es wichtig, dass wir ein objektiver Ansprechpartner sein können, ohne dass wir da ein finanzielles Interesse dahinter haben, dass sie sagen können, hey, vielleicht solltest du dein Gehalt nochmal ein bisschen marktgerechter ausrichten. Ne? Also wir machen uns da einfach, indem wir so ein fixes Honorar vereinbaren. Das richtet sich natürlich dann nach dem Arbeitsaufwand, der dahinter steht, nach der Organisation, die dahinter steht und so weiter und so fort. Das muss dann vereinbart werden, was dann sinnvoll ist, welcher Betrag. Aber der steht dann auch. Ja, und das ist dann unabhängig von dem letztendlichen Gehalt der Kandidatinnen und Kandidaten. Ne? Also so arbeiten wir, und um unsere Kosten zu decken, nehmen wir da in der Regel nochmal eine kleine Upfront-Zahlung. Das sind dann in der Regel 30% vom Gesamthonorar. Einfach damit wir, ja, sozusagen die Kosten, die da entstehen, weil das ist auch nicht ganz unaufwendig, so einen ganzen Prozess dahinter zu gestalten, dass wir da einfach auf der sicheren Seite sind, und der Rest wird dann bei erfolgreicher Besetzung fällig.
Klar. Nico, ganz herzlichen Dank für diesen ja kleinen Einstieg in das Thema Fachkräftegenerierung. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir über das Thema sprechen. Wir werden sicherlich auch noch mal ein paar andere Gesprächspartner hier reinholen, um das Thema zu beleuchten. Denn das, was wir tatsächlich brauchen, sind viele Akteurinnen und viele Akteure, die ihre Zukunft in dieser Branche auch sehen. Und dass man dort einsteigen kann, auch professionell in Begleitung, das zeigt die Climate Tech Talents. Wo kann man sich als Unternehmen oder auch als möglicherweise Bewerberinnen und Bewerber melden?
Ja, also einmal natürlich bei mir auf dem LinkedIn-Profil einfach mal Nicolo Klaus eintippen und dann kann man da gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Ansonsten, wenn man das ein bisschen allgemeiner halten möchte, gerne über unsere Website www.climatetechtalents.com oder dann auf die E-Mail, die ist aber auch unten verlinkt, die help@climatetechtalents.com.
Super. Ganz herzlichen Dank. Bis bald. Ciao, Nico.
Bis bald. Danke, David.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.